Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Es ist die Early Bird Edition vom Geek Café Podcast.
Ja, wenn wir uns nicht auch schon wieder jetzt verquatscht hätten, wäre es noch mehr Early Bird-mäßig, ja.
So ist es.
Ja, ja. Aber genau, wo wir gerade Early Bird sprechen, lass uns doch anfangen.
Ja, wir sind doch schon mittendrin.
Ja, mittendrin nicht, aber wir sind auch schon wieder dabei, uns zu verlabern, ja, ja.
Och, das können wir ganz gut.
Ja, genau. So, wo soll man anfangen?
Vorne. Am besten ganz am Anfang. Das macht es einfacher, würde ich sagen.
Ne? Ja, mal gucken, wie lange wir das durchhalten, ja.
Ja. Ja, dann machen wir heute mal keinen Smalltalk, dann gehen wir ganz hart in die Themen rein. Wahrscheinlich gibt es Smalltalk wieder mitten in der Sendung, das ist ja bei uns kein Problem. Ja, es gibt so ein paar Zahlen und Daten aus Indien, hast du das mitbekommen?
Oh, ja, klar.
Da hat ja das Land quasi massive Probleme mit Corona und jetzt gibt es die ersten Auswirkungen auch auf die dort ansässigen Foxconn-Fabriken. Nicht nur Foxconn, sondern auch Wistron ist dort hier ansässig und beide Technologiepartner produzieren dementsprechend ja für Apple Produkte. Und bei Foxconn gab es einige Corona-Fälle in der Fabrik bei den Mitarbeitern. Die Fabrik musste bei Foxconn noch nicht geschlossen werden, auch nicht kurzzeitig, aber bei Wistron sah das halt ganz anders aus. Da wurde bereits eine Fabrik schon für eine Woche geschlossen, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Gott sei Dank wird da auch sehr kurzfristig reagiert und sehr spontan auf die aktuelle Situation reagiert. Das schützt wahrscheinlich auch das Ganze vor größeren Ausfällen, dass dort halt, wie gesagt, schnell auf Corona-Ausbrüche reagiert wird. Mal schauen, ob das noch weitere Auswirkungen hat oder ob sie den Betrieb weiterhin am Laufen halten können, bin ich gespannt. Ja. Schlimm.
Ja, die Lage generell dort ist ja sehr
dramatisch, ja.
Ja, also wie ich die ersten Zahlen da vor Wochen mal gehört habe, habe ich auch gedacht, haben sie sich irgendwo an der Stelle vertan.
Ja.
Aber na, ist echt.
Ich habe da letztens so einen Bericht gesehen im Auslandsjournal, im ZDF. Da ging es auch, wie gesagt, um das Corona-Thema in Indien und da war so ein sehr großes religiöses Fest, was dort stattgefunden hat und sie haben es dann schon runtergeschraubt auf 10 Millionen Beteiligten oder Leute, die dort zugelassen worden sind. 10 Millionen muss man sich mal vorstellen und in der Corona-Zeit hat dieses religiöse Happening, sage ich jetzt mal, trotzdem stattfinden dürfen. Also das ist auch ein wenig fahrlässig, sowas stattfinden zu lassen in meinen Augen, ja.
Ja, ist schwierig. Es ist schwierig. Wir hatten in anderen Ländern ja auch schon eher sehr ähnliche Situationen oder auch ja die Ausnahmen, die es bei uns an Weihnachten und Ostern wieder gab. Die Themen, ja, gerade alles, was halt Glauben und Religion betrifft in der heutigen Zeit oder aktuell auch in der Situation, ist halt wirklich schwierig. Da generell nur Nein sagen beziehungsweise alles verbieten, ja, das lässt sich ja auch nicht jeder alles verbieten, von daher.
Ja gut, aber eine Veranstaltung in dieser Größenordnung, die hätte man nach meiner Meinung nicht stattfinden
lassen. Ja, sagst du, anstatt 100.000 dürfen nur 1.000, dann sagst du, anstatt 100 Millionen darf nur 1 Million. Ja. Von der Relation her ist es ja noch das Gleiche. Ja,
ja.
Die Zahlen, die Dimensionen sind halt nur eine ganz andere, ja.
Naja gut, Indien ist ja auch ein Subkontinent, ich meine, das ist ja auch ein riesen...
Ich hatte eben schon befürchtet, du würdest sagen, eine ehemalige Kolonie.
Nein.
Oh. Nee.
Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt, nicht. Ja, aber ist so, okay. Ach ja.
Gut, so ist es.
Nee, kann man nur hoffen, dass es da irgendwie die Lage einigermaßen in den Griff zu kriegen ist. Ja.
Aber was mir halt auch sofort durch den Kopf gegangen ist, wo ich das gelesen habe, Wistron und Foxconn, dass dieser Plan, die Produktionsstätten auf verschiedene Länder, sogar Kontinente zu verteilen, dass dieser Plan sehr wichtig ist für Apple oder auch sehr, sehr klug ist, dass man halt auch diese ganzen Produktionsrisiken, wie zum Beispiel so eine Pandemie, halt einfach etwas auffangen kann und abfedern kann. Wie gesagt, sie haben ja in Vietnam, in Taiwan, in China überall ihre Produktionsstätten mittlerweile und jetzt auch in Indien. Und genauso gut könnte es natürlich auch wieder Probleme in Vietnam, in China geben. Und so könnten sie, oder so verteilen sie quasi das Risiko und versuchen das Ganze abzufedern. Das ist schon ganz geschickt, wie Apple das macht. Ganz klar. Naja, gut, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass die das in den Griff bekommen. Nicht nur in der Produktionsstätte, sondern in komplett Indien mit ihren Problemen. Ja.
Ja, generell gut. Jedes Land mit Corona, ja.
Ja, jedes Land, aber klar, das ist ein weltweites Problem. Und es nützt uns nichts, wenn wir das hier lokal in Deutschland oder Europa in den Griff bekommen. Wir müssen die Pandemie weltweit in den Griff bekommen. Das ist halt wichtig, sonst haben wir damit noch jahrelang zu kämpfen, was wir wahrscheinlich ohnehin haben.
Naja. Das ist die Frage, in welchem Umfang, ja.
Naja, klar. Gut, aber lass uns versuchen, wieder in die Apple-Themenwelt einzusteigen. Und wie ich es schon in den letzten Sendungen prophezeit habe, irgendein findiger Bastler wird eine Hülle für die Apple-TV-Fernbedienung auf den Markt bringen, wo man einen AirTag reinbauen kann. Das ist jetzt mittlerweile auch passiert. Auf der Plattform Etsy wird jetzt eine 3D-gedruckte Hülle für die Apple-TV-Fernbedienung angeboten. Allerdings für das Vorgängermodell, weil wahrscheinlich liegt dem Bastler oder dem Konstrukteur oder dem Anbieter noch keine aktuelle Apple-TV-Fernbedienung vor. Aber ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, dass es auch genügend Fernbedienungshüllen für die aktuelle Generation geben wird.
Ja, vor allem, man muss da nicht unbedingt jetzt bei Etsy shoppen gehen. Also es reicht ja, wenn du auf den einschlägigen Plattformen, also falls man einen eigenen 3D-Drucker hat, auf den einschlägigen Plattformen einfach mal sucht und sich da entsprechend die Vorlagen dann runterlädt. Also da kann man auch selbst drucken.
Klar.
Für die neue habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, aber wird die überhaupt schon ausgeliefert?
21. bis 28.
Ah, okay. Ja,
da wird steht bei mir auf der Bestellung und auch bei vielen anderen, wie ich gehört habe.
Ja, okay, da wird es noch einen Moment dauern, aber auch dann wird es da einiges, oder wird relativ schnell wahrscheinlich was kommen von Ständern über irgendwelche Clips und
ja, mein Gott, der immer, Markt ist dann voll, klar.
Ja, vor allem, es gibt ja genug Leute, die wirklich auch so ein Ding zu Hause stehen haben. Ja, also der Markt ist ja auch was die Geräte für zu Hause betrifft, lange nicht gesättigt. Auch gerade mit Corona gab es ja auch nochmal einen Schub. Einige Modelle waren ja lange, lange auch nicht lieferbar. Aktuell gibt es ja teilweise immer auch noch sehr begehrte, günstige Heimdrucker, die auch aktuell nicht lieferbar sind, weil einfach teilweise auch die Firmen nicht an Teile rankommen aufgrund der geringen Verfügbarkeit im Moment. Also da ist anscheinend auch etwas Nachfrage gewesen jetzt im Zuge von Corona. Man kann es den Firmen ist es ja schön, dass sie da so entsprechend Umsätze machen können, beziehungsweise da volle Auftragsbücher haben. Halt scheiße jetzt, wenn sie nicht an die Teile rankommen. Und natürlich die vielen anderen Branchen, die halt nicht, die halt jetzt gelitten haben unter Corona. Es ist ja schön, dass, wie gesagt, das andere da halt noch quasi einen Job haben, aber ja, wir haben es ja, also es sind nicht nur große Firmen betroffen, ja, von irgendwelchen Lieferschwierigkeiten, ja, wie wir es ja die letzten Wochen auch immer wieder von unserer Autoindustrie gehört haben, sondern viele Bereiche sind betroffen und vor allem auch viele kleine, ja, das darf man ja auch nicht vergessen.
Auch der Handwerksbereich ist stark betroffen. Also so da hapert es an so profanen Dingen wie Dachlatten, die im Moment nicht
verfügbar sind. Oh, Holz, schwieriges Thema.
Aber Holz hat jetzt auch wenig mit Corona derzeit zu tun.
Ja, doch, sehr viel sogar.
Exportgeschichte, Kanada, etc.
Ja, der Bauboom ist da.
Ja, okay.
Auch gerade der ganze Heimwerkermarkt, beziehungsweise auch der ganze Instandhaltungsmarkt hier in Deutschland ist ja auch teilweise ein bisschen durch Corona getrieben, weil die Leute jetzt einfach mehr zu Hause machen können, beziehungsweise da sich dann die Zeit genommen wird oder man Projekte mal angegangen ist, die halt wegen Zeitmangel auf Eis gelegen haben, wo man jetzt vielleicht auch die Zeit hat, weil man ständig zu Hause ist, sich drum zu kümmern. Oder viel, was heißt viel, ständig zu Hause, also weil man halt, wie ich, oder wie viele ja auch von zu Hause aus arbeiten, und man da ja dann auch greifbar ist für einen Handwerker, wenn man dann mal einen findet. Und, dann, ja. Und da zeitlich ja auch flexibel ist, und da ein bisschen was machen kann oder machen lassen kann. Wie gesagt, ist auch ein bisschen Corona, oder was heißt bisschen, ist auch, denke ich mal, Corona, der den Markt da treibt. Und das Problem beim Holz ist halt gerade der ganze Export, ja.
Ja, es geht alles nach Kanada, also viel nach Kanada rüber.
China, Kanada, Amerika generell.
Genau. Ja. Ja. Und es klingt jetzt zwar nicht viel, dass jetzt der Dachlattenpreis sich von ca. 75 Cent für eine Dachlatte bis auf 1,75 hochgedreht hat, aber auf die Masse gesehen ist das eine Menge. Wenn du dein komplettes Haus eindecken lassen möchtest, da brauchst du schon ordentlich Dachlatten. Und da summiert sich das natürlich schon letztendlich in der Endsumme.
Ja. Einmal der Preis und vor allem musst du an das Holz ja auch nur rankommen können. Du hast ja teilweise eben Lieferzeiten im Moment. Das ist ja,
ja. 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 So ist es. Ich warte mittlerweile 3 Monate auf meinen Dachdecker. Also jetzt nicht fürs Dach, sondern ich habe ja so einen kleinen Versicherungsschaden gehabt, einen kleinen Eisschaden, Eisbruchschaden sozusagen. Und da geht es nur um ein unrelevantes Dach, was jetzt nichts unbedingt dicht halten muss, weil es ein Vordach ist. Aber da warte ich jetzt schon 3 Monate drauf, weil da kriege ich das Material einfach nicht rein. Und da geht es jetzt nicht um Dachlatten, da geht es um andere Dinge, um speziell gehärtetes Plexiglas etc., solche Dinge. Aber da warte ich jetzt schon 3 Monate drauf. Und er bekommt das Material nicht ran. Mhm. Ja. Er würde gerne, er kann aber nicht. Das ist nicht schön. Naja, ja. Egal.
Gut.
So ist das. Gibt Schlimmeres. Solange es nicht reinregnet, geht's ja noch. Das wäre ein größeres Problem. Aber woanders ist eingebrochen worden. Hast du das mitbekommen? Und woanders hat's reingeregnet?
Ich glaube, ich kann dir folgen.
Ja, diese Überleitungen aus der Hölle. Ja, ich weiß. Ein Sicherheitsforscher, in Anführungsstrichen, hat sich mal die AirTags etwas genauer angeschaut und nach eigenen Angaben und nach eigenen Tweets und Videos hat er es geschafft, in den Mikrocontroller einzubrechen vom AirTag. Das bedeutet, er hat es geschafft, die URLs, die man dort hinterlegen kann, die dort ausgegeben werden, wenn man zum Beispiel den Verloren-Modus aktiviert hat. Da hat man ja die Möglichkeit, spezielle Daten zu hinterlegen, Telefonnummer und dementsprechend für denjenigen, der es gefunden hat, eine kurze Information, dass er die Möglichkeit gefunden hat, diese URLs auszutauschen. Also eigendefinierte URLs zu hinterlegen. Und das ermöglicht natürlich, damit ein wenig Schabernack zu treiben, sage ich jetzt mal. Sprich, wenn man jetzt irgendwo ein AirTag auslegt und da eine URL hinterlegt, die auf eine spezielle Seite verweist und derjenige greift drauf zu etc. Also man hat ja eine Vielzahl an Szenarien, die man dort sich vorstellen kann. Und ja, wie er das genau geschafft hat, das hat er logischerweise bis jetzt noch nicht dokumentiert oder rausgehauen. Aber es sieht so aus, dass das schon die erste kleine Sicherheitslücke ist, was man derzeit noch nicht hundertprozentig verifizieren kann, weil es eigene Angaben sind vom Sicherheitsforscher. Da muss man mal schauen, wie sich das in der nächsten Zeit noch mit Details genauer anlässt, das ganze Thema. Ja. Schön ist das nicht.
Ja. Das war die Frage, was kannst du Böses mit tun? Ja.
Naja, du kannst auf irgendeine Seite verweisen und da irgendwie was weiß ich, Dinge abgreifen, Daten abfischen etc.
Das ist halt die Frage, genau.
Ja. Ja. Also da du ja jetzt mehr oder weniger fast jede URL hinterlegen kannst, laut den eigenen Angaben, kannst du da schon eine Menge Mist mitmachen mit den Dingern. Ja. Ja. Wenn du das irgendwo auslegst, kann da schon einiges passieren.
Hm. Das ist ja die Frage, ob du darüber klar, je nachdem, Safari, Lücke, Exploit, ja.
Da kann schon was
Könnte, ja, da
passieren.
gab es ja die ein oder andere Lücke ja auch zuletzt, die ja mal gezeigt wurde. Mit Exploits für Safari auf iOS,
Ja,
ja.
klar.
Wenn das, ja, doch, klar. Auch wieder ein Vektor, über den du vielleicht was machen kannst, ja. Gut, ganz andere Sache. Wir hatten mal, oder ich hatte mal erwähnt, Facebook und Instagram, die ja hier wegen Ad-Tracking ja ihre Nutzer bitten, das bitte zu aktivieren. Twitter hat jetzt anscheinend auch damit angefangen. Ich nutze ja die Twitter-App nicht, von daher kann ich es jetzt, oder konnte ich es auch nicht mal nachprüfen bei mir auf meinem iPhone. Aber die fragen jetzt anscheinend auch, ja. Hier, bitte aktiviert doch Ad-Tracking.
Also
Ja,
bei
kann
mir,
man machen.
ich nutze die Twitter-App ja nur für die Notifications. Das ist das
Ja.
Einzige, wozu ich das Ding noch brauche. Bei mir kam da nichts bis jetzt. Aber das wird ja auch nicht komplett flächendeckend ausgerollt. Das erfolgt ja
Es ist,
stufenweise.
muss, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben sie mit angefangen. Also, wie gesagt, ich habe es bei mir selbst nicht installiert, aber auf jeden Fall da, ja, das wird, denke ich mal, jetzt die nächste Zeit immer mehr werden. Je nachdem, wie die Updates eintrudeln und wie halt die Nutzer mit ihren Geräten auf oder iOS dann aktualisieren, werden das, denke ich mal, jetzt immer mehr Apps werden. Und wie gesagt, Twitter ist jetzt auch vorne mit dabei. Eine andere Sache noch, es gab jetzt, oder es sind jetzt die ersten Benchmarks aufgetaucht von den neuen iMacs. Anscheinend haben einige Reviewer jetzt mal ein paar Benchmarks machen lassen, wo dann ja dann die Ergebnisse dann auch gepublished wurden oder veröffentlicht wurden, beziehungsweise hochgeladen wurden. Und da hat man gesehen, dass der neue iMac auf jeden Fall schneller ist als der 21,5, den sie ablösen. Was für mich ja nicht, oder was generell ja nicht so überraschend ist, ja, konnten wir ja alle davon ausgehen, auch wie ja die Benchmarks gezeigt haben hier von Mac Mini, MacBook und dem MacBook Air ja auch. Also da konnte man ja schon von ausgehen, wie die Zahlen oder wie der Trend ja sein wird, auch beim iMac. Interessant war eigentlich der Vergleich zu den 27 Zoll iMacs, wo man auch gesehen hat, dass der M1 da sehr gut mithalten kann. Bei den High-End 27ern, also nicht den Pros, aber bei den normalen iMacs im Single-Core, Multicore war jetzt nicht ganz so schnell. Aber das ist stark abhängig davon, welchen Prozessor man hat, ja. Je nachdem, wie alt der iMac war, beziehungsweise wenn man einen 6-Kern hatte, schlägt der 24 halber M1 sogar diese 27 Zoll iMacs. Was natürlich noch mehr Vorfreude schafft, ja, sobald der 27er dann abgelöst wird. Da
Ja,
bin ich echt
also
mal
sprich,
gespannt.
die nächste Generation der ARM-Prozessoren, M1X oder M2, das
Wie
macht
auch
mich
immer.
extrem neugierig, genau,
Ja,
ja.
da bin ich echt mal
Also,
gespannt. Die
ja.
27er könnten wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Gerät, ja. Vor allem von der Leistung her bin ich noch mal gespannt. Muss man mal gucken. Dann noch eine Sache, wir hatten, oder ab und zu reden oder erwähnen wir ja immer mal wieder Pixelmator. Und die Version für den Mac ist gerade im Angebot. 50% günstiger. In Deutschland heißt das knapp 22 Euro im Vergleich zu knapp 44 Euro. Also wer Interesse dran hat, könnte jetzt gerade noch zuschlagen. Aktuell ist der Preis auf jeden Fall im Store noch. Ich habe es vor der Aufnahme gerade nochmal überprüft. Ja, Schnäppchen, sage ich dann nur.
Ja, für das Programm auf jeden Fall. Also jeder, der sich nur ansatzweise für Bildbearbeitung interessiert oder sich da ein bisschen näher mit beschäftigen möchte und nicht so viel Geld ausgeben will oder kann, der sollte sich das auf jeden Fall ziehen. Das Ganze für die Preisreduzierung ist das ein No-Brainer in meinen Augen.
Genau, und es steht ja jetzt auch wieder ein schönes Update quasi vor der Tür mit ein paar interessanten neuen Funktionen bzw. Optimierungen. Ja, also kann man auf jeden Fall zugreifen, wenn man, wie gesagt, Interesse oder Bedarf dran hat.
So ist es. Das ist, denke ich, interessant. Ja, gut. Dann gab es, was nicht so ganz erfreulich ist, also Das ist 50% freuen sich und 50% freuen sich nicht. Es gab einen Ransomware-Angriff auf verschiedene Produktionsstätten von Apple, also Subunternehmen oder Auftragsfertiger für Apple, nämlich die Firma Quanta. Da gab es Angriffe auf die Serverinfrastruktur, wo Dokumentationen liegen, wo Leiterbahnen, Diagramme liegen, also wo genaue Informationen liegen über die dementsprechenden Platinen, Blueprints über die Platinen, Explosionszeichnungen etc. Und die sind dementsprechend vom Server entwendet worden und ins Internet gestellt worden. Also nicht alle, sondern nur Teile davon. Bisher sind es 15 Dokumente, die aufgetaucht sind und derzeit im Umlauf sind. Und die Firma Quanta wurde dementsprechend erpresst und es ging um einen zweistelligen Millionenbetrag. Eine genaue Summe wurde bisher nicht bekannt gegeben. Sie sollten ihre Dokumente wieder zurückkaufen und wenn sie das nicht tun, werden alle Dokumente ins Internet gestellt und man weiß auch nicht, wie viele Dokumente es sind. Insgesamt, das kann man jetzt nicht ganz genau sagen, aber es werden auf jeden Fall mehr sein als nur die 15, die bisher im Netz aufgetaucht sind. Und die freien Reparaturwerkstätten freuen sich natürlich, weil genau diese Informationen brauchen sie, um Geräte außerhalb der Garantie oder auch sogar vielleicht innerhalb der Garantie reparieren zu können, weil das sind natürlich sehr wertvolle Infos, wo sich alle drüber freuen, die Apple-Geräte in einem nicht zertifizierten Rahmen reparieren wollen oder das dementsprechend ihren Kunden anbieten. Ja. Ja, und da gab es auch wieder eine Menge Diskussionen darüber. Da gab es auch viele Werkstätten oder viele größere Werkstattketten, die einfach gesagt haben, ja, wir würden sogar größere Summen dafür bezahlen, freiwillig an Apple, wenn wir im Jahr auf diesen Pool von Informationen zugreifen können und uns Informationen ziehen können. Da werden viele sogar bereit, mehrere tausend Dollar im Jahr zu bezahlen, um einfach nur diese wichtigen Reparaturinformationen zu bekommen. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist, denke ich, auch ein heikles und wichtiges Thema für viele. Ganz klar. Ja.
Tja. Ja, okay, die Dokumente sind ja das eine, aber je nachdem, was für Ersatzteile du brauchst, musst du ja auch erstmal an die rankommen können. Das ist ja auch hier so ein Ding.
Ja, klar. Das sind was nutzt
mir von der Platine eine Vorlage, selbst wenn ich die irgendwie mir noch selbst herstellen könnte oder herstellen lassen könnte, eine unbestückte Platine bringt auch nichts. Ja.
Nein, das ist klar, aber also es waren jetzt ja auch nicht nur diese
Platine, aber
da waren ja auch andere Informationen, wie dementsprechend welche Sachen umgesetzt worden sind. Also das sind ja eine Menge Dokumente, die da im Umlauf sind. Das waren jetzt nur Beispiele.
Ne? Ja, aber gut Glück. Also wenn da nicht Quanta selbst bezahlen würde, ich denke nicht, dass Apple da...
Nein, glaube ich auch nicht. Aber es kommt halt auch darauf an, wirklich wie groß die Masse an Informationen
Die man dort
abgeschöpft hat.
Es ist halt die Frage der Art auch der Informationen von Produkten, die aktuell sowieso auf dem Markt sind, denke ich mal.
Ja, ist ein guter Punkt. Da sollen nämlich auch Produkte bei gewesen sein, die noch nicht vorhanden sind, die noch nicht
auf dem Markt sind. Genau, das ist halt das Problem.
Da ging es nämlich auch um eine Platine, die dementsprechend jetzt mehr Anschlüsse hat als die Standardplatine, sprich angeblich sollen da auch Zeichnungen drunter gewesen sein von Platinen, also MacBook-Platinen mit HDMI-Port etc. Ne? Also daraus lässt sich ja schließen, dass man schon brandneue Informationen hat zu den MacBook Pros.
Ne? Naja, da passt auf diesen Leak hat sich ja glaube ich auch hier eine Nachricht bezogen, die ich eigentlich später mal drin hatte, aber da können wir jetzt auch kurz mal ansprechen. Und zwar gibt's ja einen Artikel, der Bezug nimmt auf ein neues MacBook Air Design und auch Farben, die kommen sollen. Und unter anderem das Design stützt sich, oder die Renders, die da gemacht wurden, stützt sich, glaube ich, auch auf Leaks, die Dagel halt passiert sind jetzt bei diesem Ransomware-Angriff. Meine Link ist in Shownotes drin, kann man sich die Bilder mal angucken, ist im Podcast immer schwierig, ja, Bilder. weil das neu, angeblich ein komplett neues Design, was ja auch für neue Geräte sprechen, weil, wie gesagt, erwarten wir ja auch mit neuen Geräten, allerdings gehen sie da von dem traditionellen MacBook Air Design weg. Und es sieht halt aus wie ein super flaches, leichtes MacBook Pro im Prinzip, halt dann in den diversen Farben. Was für mich nicht unbedingt für ein MacBook Air spricht.
Da wollte ich nämlich drauf einsteigen,
Genau.
weil das MacBook Air hat ja dieses klassische Keildesign, vorne
Genau.
etwas flacher und nach hinten etwas höher rausgehen. Also wie so ein klassischer Keil halt. Und das ist ja ein ikonisches Design, was Apple ja schon von Anfang an mitgenommen hat. Also das erste MacBook Air sah so aus. Es wurde natürlich dann mit der Zeit immer etwas dünner. Ganz klar, hat sich weiterentwickelt, aber diese Standardform ist geblieben. Und jetzt soll es angeblich so sein, wie du es eben schon sagtest, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass der Prosser ja auch Renderings rausgehauen hat, weiße Tastatur, weißer Bildschirmrand, total kantig, total eckig, so ein ganz straightes Design, und ganz, 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 ganz flach. Das war ja so das, was man gelesen hat. Und ich gehe eher davon aus, dass sie das MacBook wieder neu beleben. Und dass das ein Revival erleben wird. Das ist meine Prognose. Diese Prognose teilen ja auch andere Apple-Enthusiasten. Da bin ich ja nicht der Einzige. Und das ist meine Meinung, dass einfach dieses Gerät wieder neu aufgelegt wird und dass das MacBook Air weiterhin dieses klassische Keildesign bekommen wird.
Ja.
Das ist meine Meinung.
Wäre auch so meine gewesen, ja. Ja. Aber auf
weil
jeden
gerade
Fall, ja.
diese Einordnung, weiße Tastatur, naja, okay, das kann auch sein, dass sie das irgendwann beim MacBook Air machen werden. Da muss man halt gucken, in welche Kategorie sie eher das MacBook Air reinziehen, eher in die Kategorie Pro-Geräte, eher in die Kategorie Consumer-Geräte. Aber ich finde, dieses MacBook Air ist so ein Between-Gerät, so dazwischen irgendwie. Das kann man gar nicht genau in wirklich in die Einsteigerklasse definieren und auch nicht in die Pro-Klasse. Das ist so ein Gerät, was in beiden Welten stattfindet. So sehe ich das.
Ja, okay, ein Pro-Gerät war ein MacBook Air noch nie. Es war preislich mal sehr oben, weit oben angesiedelt. Und nachdem die Preise sich ja nach unten korrigiert hatten, war es ja eigentlich mehr so das Einsteiger-MacBook,
Ja,
ja.
ja.
Von daher, auch von der Leistung her in der Vergangenheit, war es ja, und preislich gerade die Geräte unter $1.000, das war ja immer so die Sache, war das schon der Einsteiger. Mac im portablen Bereich. Von daher mal gucken, aber ich hätte auch eher vom Design ja nicht auf den MacBook Air getippt. Gerade weil das MacBook Air sich ja auch designtechnisch dann sehr gut abgesetzt hat von den Pros.
Ja,
Das
klar.
war einfach ihr eigenes Ding. Wenn sie das jetzt, klar, wenn sie die komplette Produktpalette jetzt designtechnisch vereinheitlichen wollen und sich quasi über eventuell die Dicke des Geräts, das Gewicht des Geräts und dann halt auch der Leistung des Geräts, da die Differenzierung ziehen wollen. Natürlich mit dem Preis dann noch. Okay, kann man machen. Aber ich würde mir, hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie da auch entsprechend beim Design vielleicht dann das beibehalten, beziehungsweise da dann doch noch was Eigenes machen. Als dann vielleicht die komplette Produktpalette vereinheitlichen, aber ja.
Ja, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die zukünftige Designsprache so aussehen wird, dass man ganz klar den Konsumermarkt und den Pro-Markt auf Anhieb unterscheiden wird, designtechnisch. Das alles wird bunt, das ist der Einstiegsmarkt, der Pro-Markt, also der Pro-Konsumer vielleicht noch. Und alles, was in die Pro-Reihe geht, das wird schwarz, Space Gray, auch eine schwarze Tastatur, dass man einfach diese Unterscheidungsmerkmale ganz deutlich in dem Bereich mit dieser Farbgestaltung sehen wird. Wie es ja schon vor zig Jahren bei Apple der Fall war.
Ja,
Das ist nach wie vor meine Theorie.
da bin ich mal gespannt auf die iMacs dann, die großen.
Ja, und
Wird sie nur in Silber geben? Oder
vielleicht wird es da auch eine klare Namensunterscheidung geben, dass dieser iMac Pro dann auch wirklich wieder zurückkommen wird und dass sie dann halt den 27er einfach iMac Pro nennen und dass sie das dann einfach klassisch zu diesem Pro-Markt zählen, dieses Produkt. Könnte sein. Und dass es den halt vielleicht nur in Silber und Space Gray oder vielleicht noch in einem sehr tiefen Schwarz geben wird, dass Space Gray vielleicht rausfallen wird, weil man munkelt ja auch mit diesen ganzen Patenten in der Vergangenheit, dass die wir gesehen haben, dass ein wirklich echtes, tiefes Schwarz kommen wird bei Apple. Da spekuliert man ja schon sehr lange. Ja. Wird dann gleich mit einem Swiffer Staubmagneten ausgeliefert.
Ja, boah, hier, aber meinst du, was die da nochmal verkaufen könnten, wenn wirklich auch ein schwarzes MacBook oder so kommen würde? Oder MacBook Pro?
Ja, ja.
Guck mal, damals das schwarze Kunststoff-MacBook, ja, was sie verkauft haben. Für extra Geld.
Das war, glaube ich, ein 100er teurer als das weiße, ne?
Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall teurer, ja.
Es war auf jeden Fall teurer, ja.
Und es hat mich auch nicht abgeschreckt, ja. Das musste unbedingt das Schwarze sein, ja.
Black is beautiful, das ist nun mal so.
Genau. Diamonds are girl best friend und black is beautiful, genau.
Ja, ja, das kleine Schwarze, es war auch schon immer schick.
Genau, genau. Aber nochmal kurz zurück zu Ransomware. Mit ein ganz, oder aktuell mit ein großer Fall war ja auch gerade die Erpressung hier der einen Öl-Pipeline-Betreiber in Amerika.
Ja, es ist eines der größten Pipelines oder eines der größten
Betreiber. Da gab es ja teilweise schon Hamsterkäufe an Sprit, ja, wo hier einige auch leer gelaufen sind in Amerika und die Schlangen so lange an den Tankstellen waren, muss man sich auch mal überlegen. Da hat ja anscheinend der Betreiber mehrere Millionen an Lösegeld bezahlt.
Ja, aber es ging da um den Angriff auf das Abrechnungssystem, was ich gelesen habe. Es ging jetzt nicht um irgendwelche technischen Dinge, die sie gestoppt haben oder Angriffe auf die Infrastruktur an sich, also an die physische Infrastruktur, wo was langläuft oder wo was rauslaufen könnte oder irgendwelche Ventile, die da angegriffen worden sind, sage ich jetzt mal ganz profan. Es ging da wohl um die und um das Abrechnungssystem und das war halt komplett außer Kontrolle geraten. Und da war es, denke ich mal, auch klar für den Betreiber, dass sie da bezahlen, weil wahrscheinlich durch ein falsches Abrechnungssystem oder falsche Abrechnungen sie mehr Geld verlieren als durch das Bezahlen der Erpressersumme oder der aufgerufenen Summe, die Erpresser verlangen.
Man hat ja schon in der Vergangenheit öfter mal was gehört in Bezug darauf. Ja, es waren ja auch schon deutsche Firmen betroffen, ja, die erpresst wurden. Im Großen und Ganzen scheint es sich ja doch durchaus zu lohnen. Ja. Das ist unglaublich. Ja, ja.
Es lohnt sich so lange, bis man erwischt wird. Ne?
Ja, vor allem
wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, vor allem, dass so große Firmen mit entsprechender IT-Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen dann doch betroffen werden können davon, ja. Ja, das ist schon, ja.
Es ist manchmal erschreckend, wenn man hinter die Kulissen schaut, wie durchlässig manche IT-Sicherheitsstrukturen sind.
Ja, beziehungsweise die Sicherheitsstrukturen sind ja nur so gut wie der einzelne Mitarbeiter, ja, der irgendwo sitzen auf einen Anhang in der E-Mail klickt.
Zum Beispiel oder dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen mit hauseigenen Hilfsmitteln untergräbt. Ich sag mal, der klassische Post-it-Zettel mit dem Passwort am Bildschirm. Findet auch häufig statt, diese ganze Situation. Und habe ich schon oft genug bei Firmen erlebt, dass gerade so die etwas älteren Mitarbeiter ihre ganzen Passwörter sich mit Post-its an den
Bildschirm nur kriegen. Nicht nur ältere, wenn du mal guckst, wie viele Leute sich lustige Anhänge irgendwie per E-Mail schicken, das sind ja auch viele jüngere Mitarbeiter, die dann gerne irgendwelche lustigen Anhänge verschicken. Und da braucht man sich echt nicht wundern, ne, wenn da irgendwo eine. Ich habe mich früher E-Mail gefragt, wieso mache ich das über meine Firmen-E-Mail mit einem Verteiler von, keine Ahnung. Ja, aber egal, das ist ja.
Ja, es gab ja mal so einen Trend dieser selbstlaufenden PowerPoint-Präsentationen und
oh, ja, das
lustigen
auch.
Dingen und was man da alles für einen Scheiß
oder, anbauen konnte. Oder ja, die lustigen Spiele, die man in Excel-Files alle verstecken kann, ja.
Ja, und da lässt sich ja nicht nur was Lustiges verstecken, sondern auch was Böses verstecken.
Ja, deswegen, ja.
Makroviren etc. pp. Alles schon gehabt und alles noch aktiv, in Anführungsstrichen. Also das ist alles noch
möglich. Funktioniert alles noch, genau. Ja,
so ist es.
So viel dazu.
So viel dazu.
Ja, und ja. Jetzt machen wir das nächste Fass auf.
Oh, du machst ein Fass auf. Welches denn? Welches möchtest du aufmachen?
Du.
Ich?
Ja.
Okay, das waren Gerüchte, die aus Korea kommen.
Ja.
Und ich sag mal so, das sind Gerüchte, wo man sagen kann, ja, könnte sein, aber eigentlich relativ unglaubwürdig, weil...
Wenn man sich mal den Track Record von Apple anguckt, ja.
Ja, es soll angeblich eine Nintendo Switch Kopie oder eine angelehnte Spielekonsole von Apple kommen, die sich quasi stark an die Apple, an die Nintendo Switch anlehnt. Und das soll, wie gesagt, eine hybride, portable Konsole werden. Ja, es soll auf ARM-Prozessoren basieren, die aber
komplett Überraschung.
Anders sind als die, die wir jetzt kennen, also als die A und M Prozessoren sollen verstärkt auf das Thema Raytracing eingehen, die Prozessoren oder die SoCs, also wirklich für Spiele optimiert sein. Ja, nun macht ja auch Sinn, wenn es eine Spielekonsole sein soll. Ja, aber das waren alles sehr vage Gerüchte und ich meine, ich glaube bei diesen Gerüchten, tja, da ist eher der Vaterwunsch des Gedanken, oder wie man so schön sagt. Ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, man hat es auch daraus abgeleitet, dass der iPod Touch ja auch jetzt irgendwie mal abgedatet werden sollte, wenn sie ihn am Leben lassen wollen. Weil das Ding ist ja auch schon sehr lange im Sortiment und wurde nicht angefasst oder nicht aktualisiert. Ich glaube, das sind alles so kleine Fakten, wo sie sich irgendwelche Gerüchte rausgestrickt haben. Und jetzt mal gesagt haben, ja, da könnte so eine hybride Konsole kommen. Und dann kommt ja noch dazu, dass das aktuelle Apple TV oder die aktuelle Apple Remote kein Gyroskop mehr drin hat, also dass man die nicht mehr als Controller benutzen kann, um zu spielen. Da haben ja auch viele gesagt, ja, ist auch ein Zeichen, dass Apple den Apple TV verlässt als Spieleplattform und vielleicht eine andere Konsole ins Leben rufen will. Ja, mein Gott, kann man genauso gut sagen, das Apple TV unterstützt ja auch Controller, also richtige Controller. Und Apple hat gesehen, dass dieses Ding gar nicht zum Spielen genutzt wird und hat einfach dieses Feature rausgelassen, weil es nicht vom Kunden benutzt wird. Apple sieht ja auch, wofür welche Dinge eingesetzt werden. Und wahrscheinlich war das so gering, dass Apple dann gesagt hat, das ist ein Feature, was wir weglassen. Und ich glaube halt auch nicht, dass Apple jetzt sich das antut und eine neue Konsole baut.
Ich denke auch, dass Apple, oder mit ein Grund, warum der iPod Touch nicht so aktuell technisch ist oder geupdatet wird, wie jetzt das iPhone oder auch das iPad, ist einfach der Fall, dass sich da nicht riesen Stückzahlen verkaufen von dem Ding. Da kann natürlich auch das eine wieder das andere hinter sich herziehen, dass dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Wenn die Technik veraltet ist, kann sich halt nicht kauft es keiner und es kauft halt keiner, wenn also das ist natürlich ein Ding. Die andere Frage ist natürlich, wenn Apple sieht, okay, der iPod Touch wird hauptsächlich gekauft, keine Ahnung, um es halt irgendwie dem Nachwuchs in die Finger zu drücken und der nutzt vielleicht Apple Arcade damit. Könnte das eventuell ein Markt sein, den Apple da auch gerne bedienen würde? Die Frage ist, würden sie wirklich hingehen und speziell dafür eine Konsole bauen? Und wenn man mal guckt, wie stiefmütterlich das komplette Thema Gaming nach wie vor bei Apple behandelt wird, sehe ich da nicht unbedingt jetzt so den Fall für. Potenzial wäre da, wenn Apple wirklich sagt, okay, wir nehmen hier mal entsprechend Millionen in die Hand und pushen das mal. Weil gerade im Handheld-Bereich hast du im Prinzip aktuell nur Nintendo. Ansonsten ja. ist der Markt ja tot. Es gibt nichts von Microsoft, es gibt nichts mehr von Sony.
Ja. ja.
Von daher ist der Handheld-Bereich im Moment eigentlich Nintendo überlassen. Nintendo hatten wir ja jetzt gerade, ja, was heißt jetzt, vor einiger Zeit ja gerade das halt so ein bisschen, wo sie halt die Switch ja einmal ein bisschen überarbeitet hatten, dann hatten sie die Lite, oder wie nennt sie sich Switch? Nicht Lite.
Doch, die nennt sich Lite.
Lite. Die hatten sie ja gebracht, dann gab es ja die Gerichte von der Switch Pro, die ja momentan diskutiert werden. Aber ansonsten, was hast du im Handheld-Bereich? Ja, das ist im Prinzip eigentlich nur die Switch. Und die Switch ist ja auch, wie du schon erwähnt hattest, so ein Hybrid-Ding. Wird aber meiner Meinung nach hauptsächlich mobil eingesetzt. Ist natürlich auch bequem. Du kannst dein Zelda dann auf der Couch auch spielen, beziehungsweise in der Bahn. Ja, oder auch auf der Rückbank im Auto, ja, wenn es irgendwo hingeht. Ja, also von daher nach wie vor von Nintendo, denke ich mal, ganz gut besetzt, ja, der Markt. Aber du müsstest da mit entsprechend Power halt reingehen, ja.
Ja, aber der Handheld-Markt ist auch kein leichter Markt. Du sagtest es ja eben schon, Sony hat diesen Markt verlassen mit ihrer PS Vita oder PSP. Am Anfang war es ja eine PSP und dann war es ja die Vita, glaube ich. Das waren ja die zwei Generationen, die sie hatten, oder die zwei Versionen.
Ja, es gab ein paar mehr, ja, aber...
Ja, so in grobe Richtung, sage ich jetzt mal. Ja. Und am Anfang waren es ja auch noch optische, so eine richtige Medien mit einem richtigen Laufwerk. Ich habe OMD, oder wie hießen die Dinger, die da hinten reinkamen? Frag mich.
Keine Ahnung.
Jedenfalls war es ein richtiges Laufwerk, was da ja noch drin hing in der ersten Generation. Und die haben den Markt ja auch relativ schnell wieder verlassen. Ne? Das muss man halt auch wirklich so sehen. Und ich glaube nicht, dass sich Apple diesen Schuh anziehen will. Diesen schwierigen Markt, ob sie den wirklich betreten wollen, das ist wirklich sehr, sehr fraglich.
Also betreten können sie schon. Gerade wenn sie sagen, hier, es ist ein Hybridsystem und der Schwerpunkt liegt auf Mobile. Ja, naja. Dann hast du da auf jeden Fall gerade im Vergleich jetzt oder im Wettbewerb zu Sony und zu MS da eine gute Chance, weil die auch aktuell, wie gesagt, nichts anbieten und es ist nur ein Spieler da und das ist Nintendo. Aber da ist halt wirklich die Frage, wie viel Geld nehmen sie in die Hand? Ja, und vor allem, wie sieht's halt da mit ihrem Commitment dann auch wirklich aus? Ist es nur Arcade? Oder sorgen sie auch wirklich dafür, dass ordentlich First Party beziehungsweise ordentlich Third Party Unterstützung da ist, und zwar mit Titeln, die halt über das, was Arcade bis jetzt geboten hat, hinausgehen. Und da müssten sie halt, wie gesagt, ordentlich Geld in die Hand nehmen. Ja, da würde ein Fortnite auch sehr gut helfen.
Ja, du sagtest es eben. Die Frage ist, wie wollen sie sich positionieren oder welchen Bereich? Oder welchen Bereich des Gamings wollen sie sich annehmen? Casual Gaming, wie es ja im Endeffekt auch Nintendo macht, das sind ja auch keine
AAA-Spiele. In Zelda ist nicht unbedingt jetzt das typische Casual. Selbst in Mario Kart ist nicht das typische Casual.
Wie soll ich jetzt sagen, das sind jetzt keine
oder Mario,
extrem Grafikwunder. Das sind alles relativ Spiele, die jetzt nicht unbedingt extrem performance-hungrig sind.
Ja, okay, das ist jetzt kein God of War oder so, klar. Ja. Wobei, genau, was grafisch unter anderem auf iPhone und iPad geht, hat man ja auch schon gesehen. Also da geht schon einiges.
Ja gut, gerade mit den neuen ARM-Prozessoren oder den aktuellen ARM-Prozessoren geht natürlich eine Menge, klar. Aber wie gesagt, das ist die Frage, wo will sich Apple positionieren? Es wäre ja auch denkbar, eine richtige High-End-Gaming-Konsole rauszubringen im kleinen Bereich. Es gibt ja auch von Asus zum Beispiel diese ROG-Smartphones, die wirklich Kraft und Power haben, also diese Gaming-Smartphones. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man nicht nur sagt, man macht nicht nur einen iPod Touch-Bar, sondern man macht auch die Smartphone-Funktionalität noch mit rein, und es ist auch im Endeffekt noch als Add-on ein klassisches iPhone letztendlich und hat noch die Gaming-Power. Aber da kommt man natürlich auch preislich in ganz andere Kategorien. Weil das muss ja dann quasi ähnlich teuer sein wie ein iPhone Pro, weil sonst sie können es nicht günstig anbieten, sonst machen sich ja selbst Konkurrenz mit den Produkten.
Das Gerät kann nicht viel teurer als eine Switch werden.
Ja, also Und
Smartphone-Funktionalität, nee.
Ja.
Apps, es wird ja wahrscheinlich alles, also wird ja auf iOS basieren, Apps okay.
Klein
Ding, WLAN okay, aber ansonsten wird da
an
Konnektivität
nichts drin sein.
Ja, das wird kein, iPhone ersetzen können.
Mhm.
Wie gesagt, das wird, wenn das kommt, würde ich mir wünschen, es wird halt eine Sache wie, wie die Switch werden, wobei ich nicht denke, dass eine Dockingstation dabei wäre, sondern du würdest das hier über ein Apple TV zum Beispiel
Airplay, per Airplay dementsprechend
genau, weitergeben. An den Fernseher kriegen, wenn überhaupt, wie gesagt, das ja, beziehungsweise an kompatible Fernseher, vielleicht auch ohne ein Apple TV dann direkt, aber eine Dockingstation kann ich mir schlecht vorstellen. Die Frage, wie gesagt, technisch denke ich, gar kein Thema. Könnte Apple stemmen.
Ja.
Das Problem ist halt einfach das Commitment, ja. In Bezug auf Gaming.
Ja.
Und das auch nach dem, auch was sie die letzten Jahre immer gesagt haben. Und so, so weit sie auch, oder so sehr, sehr auch für Metal gelobt werden, ja, für die Implementierung diese, oder für ihre Schnittstelle, die sie da für Mac und iOS haben, weiß ich nicht, oder traue ich es Apple nicht zu, dass sie das wirklich konsequent durchziehen.
Ja, ja, das ist richtig.
Kann ich mir nicht vorstellen. Was wirklich schade ist, weil sie hätten definitiv eine Position, wo sie es machen könnten.
Ja, ja.
Alleine das Portemonnaie ist ja entsprechend groß. Du hast aktuell auch die Möglichkeit, denke ich, entsprechend, also wenn das Konzept stimmt, ja, und wenn das Angebot stimmt, deine Position im Markt, gerade im Handheld-Bereich, zu erobern. Ja, um es mal so zu sagen, denke ich, wäre auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Apple wirklich rigoros durchziehen würde und dann auch, wie gesagt, dabei bleibt und wirklich da das konsequent durchziehen kann. Ich kann es mir leider nicht vorstellen.
Und sie könnten es wunderbar kombinieren mit dem Arcade. Abo-Dienst, den sie anbieten. Sie könnten sagen, hier, kauf dir die Konsole und du bekommst erstmal das erste Jahr Arcade gratis dazu. Also so Bundles, wie es ja im Endeffekt auch mit Apple TV Plus machen. Da hätten sie ja eine Basis mit ihrem Arcade Abo-Dienst, die sie da quasi anbieten könnten. Ne? Aber wenn ich mir dieses Arcade anschaue, was da an Spiele derzeit drin steckt, das haut mich jetzt nicht vom Socken. Also, oder vom Hocker, wie man es auch sagen mag. Also das reizt mich auch nicht.
Ja, du bräuchtest hier jemanden wie zum Beispiel Activision. Activision Blizzard, die da einfach mit im Boot sind, ja.
Ja, ja.
Die dann auch nicht nur irgendwie so ein Wie heißt die Handheld-Version von Diablo Immortals?
Keine Ahnung.
Die nicht nur sowas machen, sondern die wirklich in, zum Beispiel Call of Duty, ja, beziehungsweise, was ist es momentan, Cold War, Warzone, die sowas auf das Gerät bringen würden. Und zwar
Crossplay. Ja, du bräuchtest AAA-Titel
genau.
Auf der Plattform, ganz klar. Und das ist ja letztendlich auch genau wie bei Nintendo, sage ich jetzt mal. Nintendo, die Dinger verkaufen sich nicht, weil es so geile Konsolen sind, weil es so High-End-Number-Cruncher-Prozessoren sind, die dort verbaut werden. Nee, sie haben einfach die Titel. Sie haben Zelda, sie haben Mario, sie haben einfach...
Das ist halt Nintendo.
Nintendo. Sie haben halt einfach Ikonen aufgebaut.
Genau.
Ne? Das ist halt so.
Wenn du halt Mario spielen willst, kommst du halt um eine Switch nicht rum. Ja.
So ist es.
Und das ist halt was Apple nicht hat. Deswegen müssen sie halt gucken, dass halt entsprechend AAA-Titel auf das Gerät draufkriegen. Und das darf dann nicht sowas sein wie zum Beispiel Mario auf dem iPhone, ja.
Mhm.
Sondern das muss schon was Richtiges, um es mal so auszudrücken, sein. Und da müssen sie sich halt, wie gesagt, ein paar Firmen mal einkaufen.
Ja, so ist es.
Geld draufwerfen, ja. Das funktioniert nicht einfach nur mit den in Anführungszeichen Casual Arcade-Dingern, sondern da brauchst du was auch wirklich hier bombastisch mal was herbringt. Und zwar nicht einfach nur eine Grafikdemo ist, sondern auch eine Marke ist, die am Markt ihren Wert, beziehungsweise die Spieler schon ins Boot geholt hat, um da entsprechend auch zu sagen, hier, das gibt es bei uns auch, ja.
Genau, klar. Weil es nützt dir die tollste Konsole, wenn du keine Titel hast, die ziehen und die Nutzer, oder es müssen Begehrlichkeiten geweckt sein werden. Das kann nicht nur durch Hardware geweckt werden, sondern es muss dementsprechend auch mit Software oder mit Titel geweckt werden.
Ja, die beste Hardware nutzt in dem Fall nichts, weil es muss dann einfach, die Spiele müssen einfach passen, ja.
So sieht's aus.
Ja, und da irgendwie nochmal ein Zelda-Klon, ja, oder Tetris oder so. Ja, oder das X-Puzzle-Spiel, das bringt's einfach, das macht's nicht, ja.
Ja, vor allen Dingen, da brauche ich keine portable Konsole für Tetris oder für irgendwas. Da kann ich auch mein iPhone nehmen. Das
oder dein iPad.
Das locker ausreicht. Oder das iPad. Ja. Da brauche ich keine spezielle Konsole für. Mhm. Ja. Naja, egal. Anyway. Wir werden sehen.
Anyway,
ich glaube es weniger, dass wir so eine Konsole sehen werden. Mhm. Ganz ehrlich. Auch wenn es nett wäre, aber vom Bauch her sage ich mal nein.
Ja.
Gut. Hast du die aktuellen Zahlen gesehen, die Amazon rausgehauen hat bezüglich ihrer gefälschten Artikel, die sie im Umlauf haben? Also nicht Amazon selber, sondern die Marketplace-Anbieter, die teilweise Plagiate anbieten auf der Amazon-Plattform. Da gab es ja 2020 eine große Aktion. Amazon hat da zugeschlagen und hat aufgeräumt und sie vertiefen auch diesen Prozess. Und wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass Amazon da sehr, sehr viel tut. Zweimal noch nicht genug, aber sie fangen an, härter durchzugreifen und haben auch dementsprechend Personal eingekauft, um noch mehr auf die Suche zu gehen und um noch mehr aufzuräumen. Anyway, 2020 haben sie 2 Millionen gefälschte Artikel beschlagnahmt und auch einen großen Teil davon vernichtet. Also natürlich hören da Auflagen zu. Sie können jetzt nicht einfach was beschlagnahmen und es sofort vernichten. Das muss natürlich erstmal kontrolliert werden, ob es auch wirklich gerechtfertigt ist. Und das muss natürlich durch verschiedene Prozesse laufen. Da hören natürlich auch noch andere Behörden mit ins Boot, also nicht, was heißt andere Behörden, Amazon ist keine Behörde, aber dementsprechend hört der Zoll noch mit ins Boot etc., also das muss natürlich auch gewisse bürokratische Prozesse durchlaufen, damit man einfach diese Produkte auch vernichten darf und kann, aber letztendlich wurde davon ein Großteil auch vernichtet. Vielleicht noch eine andere interessante Zahl, 1,9 Millionen Marketplace-Händler gibt es, die auch aktiv sind. Und das zeigt natürlich auch, dass es auch zum größten Teil ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil bei 1,9 Millionen Anbieter da den kompletten Überblick zu behalten, wer jetzt dort Plagiate und wer jetzt seriöse Produkte anbietet, das ist verdammt schwer. Weil alle immer so sagen, Amazon müsste ja da durchgreifen, bei dieser Fülle von Anbietern ist es halt schwierig. Aber dazu kommt auch noch, dass jetzt der Verifizierungsprozess etwas erschwert worden ist. Man muss dort halt mehrere Verifizierungsprozesse durchschreiten, um dementsprechend dort Marketplace-Händler werden zu können. Das war vor 2019 oder besser gesagt vor 2020 noch wesentlich einfacher und mittlerweile haben sie diesen Verifizierungsprozess erschwert. Das finde ich auch ganz gut. Ja, und eine andere Zahl, die noch ganz interessant ist, im Jahr 2020 wurden 10 Milliarden verdächtige Einträge respektive Produkte gesperrt. Ist auch eine Zahl, die zwar im ersten Moment sehr interessant klingt, aber es wurde nicht bekannt gegeben, wie viel davon wieder freigeschaltet worden sind. Also das ist jetzt einfach nur eine Zahl, die, wie ich es eben vorgelesen habe oder genannt habe, rausgegeben worden ist, kann man letztendlich nicht viel mit anfangen. Weil blockieren heißt ja nicht, dass es wirklich auch blockiert bleibt. Es kann ja dann auch wieder freigeschaltet werden, wenn der Anbieter ein Veto einlegt. Ja. Mhm. Ja, aber das zeigt, da passiert was.
Und das muss auch, wenn du da wirklich mal, oder wenn du früher mal geguckt hast und gerade nach so relativ günstigen Produkten mal geguckt hast, auch gerade Apple, ja, wenn du auf der Suche mal warst nach den Earpods oder so, ja, wie viel Plagiate da dann einfach auch da waren, ja, für, keine Ahnung, ja, ein paar Euro im Prinzip schon, wo du dir allein vom Preis her schon denken konntest, dass es kein Originalteil ist. Und die haben da dann Produktnummern stehen, beziehungsweise Bilder und Verpackungen, ja, mit Apple-Logo. Okay, kann man machen. Ja. Ich bin hier nicht bei Alibaba.com, ja, sondern bei Amazon, Freunde. Da müssen wir mal ein bisschen drauf Acht geben, ja. Das kann so nicht funktionieren. Ja, aber wobei das für Amazon natürlich auch schwierig ist, gerade für Händler, die Plattform nutzen, aber einen eigenen Versand haben. Ja. Du kannst ja nicht einfach mal in dein Lager gehen und kannst dir mal ein Produkt ziehen und kannst gucken, passt oder passt nicht. Ja,
ja, nicht halt jeder Händler nutzt ja die Option, bei Amazon seine Produkte einzulagern. Das machen ja nicht alle und es ist ja auch nicht zwingend erforderlich, dieses zu tun. Das ist so. Weil das sind ja natürlich auch wieder Kosten für den Marketplace-Anbieter.
Wobei bei manchen Sachen, die dann vernichtet werden, muss man sich echt fragen, ob das jetzt wirklich so notwendig war oder ob man da nicht eine andere Lösung gefunden hätte. Ich habe zuletzt auch wieder einen Bericht gesehen, wo sie Sneaker einen ganzen Container halt abgefangen haben, der Zoll, mit gefälschten Turnschuhen oder beziehungsweise mit gefälschten Sneakern. Und die dann in den Schredder gegangen sind, ja, wo du ja auch überlegt hast, hätte man die nicht irgendwie beschlagnahmen und an Bedürftige verteilen können, ja.
Ja, man hätte sie ja irgendwie so manipulieren können, dass man sofort sieht, irgendwie eine Blombe oder irgendwie ein Loch durchschießen, dass sie zwar noch einsatzfähig sind, aber das
Löcher bei Schuhen ist schwierig. Du hättest das Logo irgendwie entwerten können oder irgendwas, ja. Die Etiketten rausreißen, keine Ahnung, ja.
Irgendwie die so zu modifizieren, sage ich jetzt mal, dass man auf den ersten Blick sieht, hey, das ist irgendwas anderes, aber auf jeden Fall kein Markenprodukt, weil das Produkt wurde ja letztendlich trotzdem produziert, es kostete Ressourcen, es kostete Arbeitszeit und letztendlich auch, wenn es qualitativ nicht so hochwertig sein wird, aber in irgendwelchen...
Ja, wobei es gibt ja auch durchaus von der Qualität her gute Plagiate jetzt. Wie gesagt, das heißt ja nicht, dass die irgendwie nach dem Tag tragen kaputt sind, ja. Aber wie, dass man die wirklich zerstören muss, gerade Kleidungsstücke, die dann auch gerade, wie gesagt, vielleicht Bedürftigen zu Hilfe hätten kommen können, dass man die dann einfach zerstören muss. Da gehört, glaube ich, noch irgendwie eine andere Lösung gefunden.
Das sehe ich genauso. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch nicht gerade nachhaltig, sowas dann dementsprechend
das zu vernichten.
Das kommt noch dazu. Ja. Die Ressourcen sind ja einmal verschwendet worden und es existieren ja fertige Produkte und die kann man ja dementsprechend nutzen und aufnutzen. Und ich sage es mal ganz platt, sie zerstören sich ja dann durch das Benutzen selbst oft auf Zeit. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber sie werden ja dann trotzdem mehr oder weniger in Anführungsstrichen zerstört.
Ja.
Es dauert halt nur länger. Ja, das stimmt. Schade. Gut. Tja, das andere Thema können wir eigentlich rauslassen, ist uninteressant, was wir hier noch stehen haben. Und ich glaube, aufgrund der geringen Themenlage können wir das Ding für heute dicht machen. Gadget habe ich auch nicht.
Ja, es ist mir jetzt auch so newstechnisch nicht so viel ins Auge gesprungen. Klar, es kamen jetzt auch wieder ein paar neue Sachen bei Epic versus Apple raus.
Ja.
Aber da bin ich mich noch ein bisschen am Einlesen. Vor allem warte ich da noch auf 2-3 Ergebnisse jetzt gerade auch wieder von der Woche, die ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen wollte. Da hat sich vielleicht der ein oder andere Hörer auch schon gewundert. Wir hatten im Vorfeld so oft drüber gesprochen und das erwähnt. Und momentan hört man eigentlich so wenig von uns oder von mir. Obwohl doch recht viel eigentlich rauskommt. Aber wie gesagt, ich warte dann noch auf ein paar, mal gucken vielleicht, ob man die nächsten Wochen da ein bisschen drauf eingeht, wenn es auch ein bisschen fortgeschritten ist. Momentan sind ja sehr viele Anhörungen, sehr viele Stellungnahmen, ein Wort gibt es andere. Jetzt hat ja auch gerade Apple auf Vorwürfe von Teil und Spotify jetzt gerade wieder reagiert. Da muss man, wie gesagt, da ist halt die Frage, was da jetzt die nächsten Tage passiert. Ja, ein Richter hat ja auch einen Vergleich jetzt gerade wieder vorgeschlagen, wo es um bestimmte Formulierungen im App Store Markt geht oder bei den App Store Regeln geht, gerade in Bezug auf, wie darf ich einen meiner Kunden darauf hinweisen, dass er eventuell außerhalb vom Apple Store ja auch kaufen könnte, beziehungsweise halt Abos auch abschließen kann, etc. Also da muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Tage jetzt noch entwickelt, beziehungsweise ob da eventuell noch Vergleiche außerhalb eines Gerichtsurteils zustande kommen, wobei da glaube ich eigentlich eher weniger dran. Ich denke, Apple will das wirklich durchziehen.
Davon gehe ich auch aus, ganz klar.
Ja. Und es gibt ja auch wieder neue Entwicklungen. Ich glaube, in UK läuft gerade momentan die Bestrebung, ein Gerichtsverfahren zu machen, dass die Nutzer zu viel bezahlen würden für Apps. Wobei ich mich frage, ja, alle Entwickler haben sich beschwert, ja, die Spirale zeigt nur nach unten, ja, und wir können unsere Apps nur für 99 Cent verkaufen, ja, und da, wie gesagt, ist jetzt eine Verbraucherorganisation dabei, eine Klage einzureichen, dass Apple unnötigerweise die Preise nach oben treiben würde.
Ja.
Ja, klar, du kannst auch nochmal 30% von 99 Cent sparen, aber hallo?
Ja, da kann man wahrlich.
Das erinnert mich ein bisschen an damals Amazon, Apple, beziehungsweise Buchpreisbindung.
Ja, ich finde es immer wieder interessant, das beobachte ich immer und immer wieder, und dieses Thema, das hört gar nicht auf, in der breiten Masse etwas abzuflauen, habe ich das Gefühl, dass viele Leute, die sich ein iPhone kaufen, sei es ein iPhone Mini, ein normales iPhone oder vielleicht auch ein Pro Max, nicht bereit sind, für Software ein wenig Geld auszugeben.
Das Problem hast du doch überall, das betrifft ja nicht nur das iPhone.
Aber das ist so erstaunlich, es ist so...
Das ist doch genauso, wenn einer sich ein Auto mit relativ hohem Spritverbrauch kauft und dann über die Spritpreise meckert.
Ja, ich hatte letztens einen Bekannten am Telefon, der hatte irgendwie, ich will das Problem jetzt nicht komplett erläutern, das tut jetzt auch nichts zur Sache. Jedenfalls ging es da um eine etwas komplexere PDF-Erstellung und um ein Weiterverarbeiten einer PDF-Datei auf dem iPhone. Und da habe ich für ihn eine optimale App gefunden, die ich auch persönlich interessant fand. Und ich habe es vorher auch getestet und habe es bei mir auch ausprobiert und funktioniert wunderbar. Kostete 2,49 oder 2,99. Also eigentlich ein No-Brainer-Preis. Wesentlich weniger als die berühmte Starbucks oder der berühmte Kaffee bei Starbucks, sage ich jetzt mal. So, und es hat alles funktioniert, so wie man es will. Keine Werbung drin, kein Abo, gar nichts. Super. Und auch gut zu bedienen und intuitiv, super. Habe ich einen Link geschickt hier, da gibt es die App, das löst dein Problem. Oh nee, 3 Euro? Nee, das bin ich nicht bereit zu bezahlen, sagt er. iPhone Pro Max Nutzer, wohlbemerkt. Ja, dann rief er mich dann irgendwann ein paar Tage später an und sagt, ich habe das Problem gelöst. Ich habe gesagt, super. Wie hast du es gemacht? Ja, ich habe da ein paar Stunden Arbeit investiert und habe im Netz recherchiert und habe einen Kurzbefehl gefunden. Eine Kurzbefehl-Reihenfolge. Ja, hat er sich dann runtergeladen, hat auch alles funktioniert. Ja, wie viel Arbeitszeit hast du jetzt dafür investiert? Naja, das kann ich jetzt so nicht bemessen, aber ein paar Stunden waren es schon. Ich habe gesagt, gut, deinen Stundenlohn möchte ich nicht haben, habe ich dann nur gesagt. Ja, es passt dann nicht, finde ich. Ne? Mhm. Also es passt dann in kein Verhältnis. Wenn die App jetzt 50 Euro gekostet hätte, hätte ich das verstanden, dass man sich da mal hinsetzt und eine Alternative sucht. Aber bei 2,99, da überlege ich nicht, wenn es das Problem erschlägt und wenn es das Problem löst. Ne? Wenn es ein Problemlöser ist. Da gibt es Summen, die sind für mich dann nicht mehr im Verhältnis zur Zeit, die ich dafür aufwenden muss, um das Problem zu lösen. Ja. Mit Alternativen.
Mhm. Ja.
Aber vielleicht hat ihnen das dann so viel Bestätigung gegeben oder so viel, ich habe jetzt das Problem anders gelöst, ich habe jetzt 2,99 Euro gespart, super. Kann ja auch sein, dass es sein Ego gestreichelt hat. Kann ja sein. Gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht, oder?
Okay, ja, können wir machen.
Wenn du nichts mehr hast, dann...
Nein.
Machen wir es heute kurz und bündig.
Mhm.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns vielleicht irgendwann nächste Woche wieder.
Ja, bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.